Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Lasst uns auf diesen Predigtext hören aus 4. Mose, Kapitel 9, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, im zweiten Jahr, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren, im ersten Monat und sprach: Die Kinder Israels sollen das Passa zu der bestimmten Zeit halten. Ab 14. Tag dieses Monats sollt ihr es zur Abendzeit halten. Zur bestimmten Zeit nach allen seinen Satzungen und Vorschriften haltet es. Müssen wir wissen, welche Situation es hier. Das Volk Israel hat alles dafür getan, dass sie jetzt endlich aufbrechen können. Es soll jetzt endlich durch die Wüste in das verheißene Land gehen. Sie waren jetzt 2 Jahre lang hier am Sinai. Haben sich vorbereitet, haben alles für den Gottesdienst gemacht, die Stiftshütte und so weiter. Jetzt soll es losgehen. Und wie geht's los? Indem Gott sagt, jetzt bleibt ihr erstmal hier und feiert noch das Passamal. Jetzt müsst ihr noch eine ganz wichtige Sache machen. Ja, nochmal zurückschauen. Das ist so diese Situation hier. Und jetzt wird es ganz genau erklärt. Und Mose sagt es den Kindern Israels, dass sie das Passa halten sollen. Und sie hielten das Passa am 14. Tag des ersten Monats zur Abendzeit in der Wüste Sinai. Ganz wie der Herr Mose geboten hatte, so machten es die Kinder Israels. Es waren aber etliche Männer da, die wegen der Leiche eines Menschen unrein waren, sodass sie das Passa an jedem Tag nicht halten konnten. Also irgendjemand ist gestorben, ein paar Leute mussten den beerdigen und deshalb sind sie kultisch unrein geworden. Sie traten vor Mose und Aaron an jenem Tag und diese Männer sprachen zu ihm: Wir sind unrein wegen der Leiche eines Menschen. Warum sollen wir zu kurz kommen, dass wir die Opfergabe des Herrn nicht darbringen dürfen in der Mitte der Kinder Israels zur bestimmten Zeit? Und Mose sprach zu ihnen: Wartet, ich will hören, was der Herr euretwegen gebietet. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich: Wenn jemand von euch oder von euren Nachkommen wegen einer Leiche unrein wird oder fern auf der Reise ist, so soll er dennoch dem Herrn das Passa halten. Im zweiten Monat am 14. Tag sollen sie es zur Abendzeit halten und sollen es mit ungesäuertem Brot und mit bitteren Kräutern essen. Und sie sollen nichts davon übrig lassen bis zum Morgen, auch keine Knochen an ihm zerbrechen. Nach der ganzen Passa-Ordnung sollen sie es halten. Also nicht macht einfach dann einen kleinen Aufwasch mal, wenn Zeit ist, sondern das ganze Programm, ja, halt einen Monat später. Der Mann aber, der unrein und nicht auf der Reise ist und es unterlässt, das Passa zu halten, eine solche Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil sie die Opfergabe des Herrn nicht zur bestimmten Zeit dargebracht hat. Ein solcher Mann soll seine Sünde tragen. Und wenn ein Fremdling bei euch wohnt und dem Herrn das Passa halten will, so soll er es nach der Satzung und der Vorschrift des Passa halten. Ein und dieselbe Satzung soll für euch gelten, für den Fremdling wie für den Einheimischen. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung, nämlich das Zelt des Zeugnisses. Und am Abend war sie über der Wohnung anzusehen wie Feuer bis zum Morgen. Und so war es alle Zeit. Die Wolke bedeckte sie, aber bei Nacht war sie anzusehen wie Feuer. So oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israels auf. An dem Ort aber, an dem sich die Wolke niederließ, da lagerten sich die Kinder Israels. So, jetzt in Klammern, falls das jemand nicht ganz verstanden hat, noch ein paar weitere Ausführungen dazu. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Kinder Israels auf, nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich, solange die Wolke auf der Wohnung ruhte, solange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage lang auf der Wohnung verweilte, so beachteten die Kinder Israels die Anweisung des Herrn und brachen nicht auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur einige Tage auf der Wohnung blieb, so lagerten sie sich doch nach dem Befehl des Herrn und brachen nach dem Befehl des Herrn auf. Und wenn es auch vorkam, dass die Wolke nur vom Abend bis zum Morgen blieb und sich die Wolke am Morgen erhob, so brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht und die Wolke erhob sich danach, so brachen sie auch auf. Oder wenn die Wolke 2 Tage oder einen Monat oder längere Zeit auf der Wohnung verweilte und auf ihr ruhte, so lagerten sich die Kinder Israels und brachen nicht auf. Erst wenn sie sich erhob, dann brachen sie auf. Jetzt hat es jeder verstanden, ja, wie das Prinzip ist. So, ne? Zusammenfassung: Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie achteten auf die Anweisung des Herrn gemäß dem Befehl des Herrn durch Mose. So, und jetzt kommen noch ein paar Verse und die lesen wir auch noch, weil Es ist nochmal eine Unterstreichung. Ja? Es gibt nochmal ein paar klare Signale, damit wirklich alle wissen, wann geht's los? Wann müssen wir zusammenkommen? Und der Herr redete zu Mose und sprach, mache dir 2 silberne Trompeten. In getriebener Arbeit sollst du sie machen und sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen und die Heerlager aufbrechen zu lassen. Wenn man in beide stößt, soll sich die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte zu dir versammeln. Wenn man nur in eine stößt, so sollen sich die Fürsten, die Häupter der Tausenden Israels, zu dir versammeln. Wenn ihr aber Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Osten lagern. Und wenn ihr zum zweiten Mal Lärm blast, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Süden lagern. Denn wenn sie aufbrechen sollen, so soll man Lärm blasen. Wenn aber die Gemeinde versammelt werden soll, sollt ihr in die Trompete stoßen und nicht Lärm blasen. Und dieses Blasen mit den Trompeten sollen die Söhne Aarons, des Priesters, übernehmen. Und das soll euch eine ewige Satzung sein für eure künftigen Geschlechter. Und wenn ihr in die Schlacht zieht in eurem Land gegen euren Feind, der euch bedrängt, so sollt ihr Lärm blasen mit den Trompeten, damit an euch gedacht wird vor dem Herrn, eurem Gott, und ihr von euren Feinden errettet werdet. Aber an euren Freudentagen, es sei an euren Festen oder an euren Neumonden, sollt ihr in die Trompeten stoßen bei euren Brandopfern, euren Friedensopfern, damit an euch gedacht wird vor eurem Gott, ich, der Herr, bin euer Gott. Das Volk Israel war in der Wüste und so heißt das Buch, das 4. Buch Mose. Das heißt im Hebräischen in der Wüste. Und es ging in der Wüste los und dieses Buch endete auch in der Wüste. Sie kommen in diesem Buch nicht an. Es ist sozusagen irgendwie so ein Ding wie, wir sind im Kreis gelaufen. Ja? Wir sind immer noch in der Wüste. Das ist ein sehr passender Name für dieses Buch. In der Wüste. Aber dennoch war das Ziel ganz klar, wir wollen durch die Wüste in das verheißene Land. Und Gott hat uns diese Geschichten gegeben und er sagt es wörtlich im 1. Korintherbrief Kapitel 10, diese ganzen Geschichten, diese ganzen Gebote, Regeln und auch was dann alles schiefgelaufen ist, das sind Lektionen für euch, davon sollt ihr lernen. Das ist euch zum Vorbild geschehen. Lernt davon. So, welche Lektion können wir hier von dieser Reisevorbereitung lernen? Denn es ist ja so, dass wir auch in der Wüste sind, geistlich gesehen. Ja? Und wir sind auf dem Weg in das verheißene Land, den Himmel. Solange wir hier in dieser Welt sind, müssen wir durch die Wüste. Und erst wenn wir dann im Himmel sind, sind wir am Ziel. So, unser Leben beginnt und endet irgendwie in der Wüste. Ja? Täglich dieses Einerlei. Ich meine, wenn du durch die Wüste gehst, ich bin mal da durchgefahren, ja, das ist wirklich einerlei. Überall nur Sand. Den ganzen Tag. Da ist nicht viel. Ja? Da ist es schon schwierig, das Ziel im Blick zu behalten. Dann kommen die ganzen Anfechtungen und Versuchungen dazu. Krankheit, Not, Elend, Leid. Das ist ja unser Leben. Es sind so viele Situationen, wo wir das Ziel aus dem Blick verlieren, wo wir uns im Einerlei verlieren, wo wir im Kreis laufen. Was können wir tun? Worauf müssen wir achten, dass wir wirklich die Richtung halten können? Das ist heute unser Thema. Wie können wir auf dem Weg zum Himmel die Richtung halten? Wie können wir das Ziel vor Augen halten? Und die erste Lektion, die Gott uns hier gibt, ist, erinnere dich an Gottes Rettung. Also schau zurück, wie Gott dich gerettet hat. Sie sollten das Passa feiern. Damit ging es los. Bevor ihr auch nur den ersten Schritt macht, ihr müsst euch erst nochmal darüber nachdenken, besinnen, erinnern, wo kommt ihr her? Und wie wurdet ihr gerettet? Durch Gott allein. Gott, ihr habt euch nicht selbst aus Ägypten befreit. Ihr habt doch nicht eine große Revolution oder so gestartet. Gott allein hat euch befreit. Erinnert euch daran. Und das gilt natürlich für uns auch. Wer hat uns errettet? Gott allein. Wir waren versklavt von der Sünde. Ausgeliefert den bösen Mächten. Das Volk Israel, die waren nicht nur ausgeliefert den bösen Mächten, die standen unter dem Gericht Gottes. Es gab nur einen Grund, warum diese 10. Plage an dem Volk vorübergegangen ist, dass sozusagen der Erstgeborene getötet wurden. Es gab ein stellvertretendes Opferlamm. Gott hat ihnen ein Opferlamm gegeben. Sie standen also genauso unter dem Gericht. Erinnert euch, wo ihr herkamt, aus der Gefangenschaft, unter dem Zorn Gottes, ja, stehend. Aber noch etwas sollten sie sich daran erinnern oder wieder vor Augen halten. wir können uns auf Gottes Zusagen verlassen. Gott hat damals den Vätern schon verheißen, sie zu retten, sie zu führen, sie wieder aus Ägypten zu retten. Und er hat dieses Wort eingehalten. Also vergiss nie, Gott allein rettet dich, und vergiss auch nie, dass du dich auf Gottes Zusagen verlassen kannst. Und vergiss nie, woraus du gerettet wurdest. Und jetzt kommt der Punkt, damit du weißt, wofür du gerettet wurdest. Warum hat Gott das Volk Israel aus der Wüste geführt? Was musste Mose immer wieder dem Pharao sagen? Das Volk sollst du freilassen, lass sie ziehen in die Wüste, denn sie sollen mich dort anbeten. Sie sollen dort Gottesdienst feiern. Wir sind errettet worden für die Gemeinschaft mit Gott, um mit Gott Gottesdienst zu feiern, um ihn anzubeten. Das ist dieses Wofür. Das dritte Buch Mose behandelt dieses Thema. Es geht dort nur um Gottesdienst. Das ganze Buch behandelt, wie können wir Gottesdienst feiern? Wie können wir Gemeinschaft mit Gott haben? Daran müssen wir uns erinnern. So, wir haben ja auch so ein Gedächtnismal. Die Israeliten sollten Passamal feiern, genau an einem bestimmten Tag. Wir feiern Abendmahl. Das ist unser Gedächtnismal. Das Abendmahl löst ja das Passamal ab. Christus ist ja dieses Opferlamm geworden. Wir feiern Abendmahl. Woran erinnerst du dich, wenn du Abendmahl feierst? Was geht dir dann durch den Kopf? Jesus sagt, macht es zu meinem Gedächtnis, was ich getan habe, was ich für euch getan habe. Was bedeutet das für dich? Ich habe bei dem Text darüber nachgedacht, was gehen mir für Gedanken durch beim Abendmahl? Vielleicht geht es dir so ähnlich. Ich denke dann meistens an die Sünden, die ich so begangen habe in der letzten Woche, in der letzten Zeit. Und ich denke daran, ich kann auch jetzt wieder zu dir kommen und du vergibst mir meine Schuld. Ich denke, das geht euch vielleicht auch so. Und dann habe ich dran gedacht, ja, aber wir sollen, wenn wir Abendmahl feiern, eben auch so grundsätzlich uns zurückerinnern daran, wie Gott uns gerettet hat. Nicht nur an die letzte Woche so, an meine letzten Sünden, sondern wo komme ich her? Und das hilft mir dann wieder zu sehen, wo gehe ich hin, ja? Was ist mein Ziel? Das steckt alles, das sind einzelne Aspekte des Abendmahls. Dass man weiß, Gott hat mich nicht errettet für ein schönes, sorgloses Leben. Nein, ich bin jetzt auf dem Weg durch die Wüste. Ich bin errettet worden für den Himmel. Da ist mein Ziel. Ich bin errettet worden, um Gott anzubeten. Also die Lektion, die Gott uns hier gibt, ist, das Gedächtnis an die Rettung, an die Vergangenheit, hilft uns, das Ziel zu erreichen. Hilft uns, auf den richtigen Weg zu bleiben, bei allen Nöten und Herausforderungen, ja, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Deshalb ist es gut, wenn wir Verlangen haben, das Abendmahl zu feiern. Und ich weiß, einige sind hier oder sind immer wieder in unserer Gemeinde, da kommen wir dann und sagen, nee, du darfst noch nicht beim Abendmahl teilnehmen. Und eigentlich ist es doch schön, dass man zum Abendmahl kommen will, das Verlangen hat, Abendmahl zu feiern, weil wir uns erinnern müssen, weil wir dieses Gedächtnis brauchen. Also ich will sagen, dieses Verlangen danach zu haben, das Abendmahl gemeinsam zu halten, das ist eine gute, ist eine biblische Sache. Und wenn wir manchmal jemand hier ausschließen, dann hat das damit zu tun, mit dem Punkt, der jetzt kommt, halte dich an Gottes Ordnung. Ordnungen sind wichtig, dass wir es in guter Ordnung machen und nicht einfach irgendwie. Und wir haben halt in dieser Gemeinde Ordnungen und hier sehen wir, dass das von Anfang an von Gott auch so gedacht war. Also dieses Gedächtnis an die Rettung aus Ägypten, das war keine Empfehlung von Gott. So, nehmt euch ruhig immer mal Zeit, auch daran zu denken, wo ihr herkommt. Kann nicht schaden. Nein, das war ein Gebot. Dieser ganze Abschnitt ist durchdrungen. Ja, hier steht immer wieder, es ist ein Gebot. Gott hat es geboten zur bestimmten Zeit. Er gebietet es. Es ist eine Satzung, eine Vorschrift. Von vorne bis hinten. Und dann wird immer, ja, so wie Gott es geboten hat. Es ist eine ganz klare Ordnung von Gott. Und das ist mein zweiter Punkt, meine zweite Lektion, die wir hier lernen können. Halte dich an Gottes Ordnungen. Die Rettung aus Ägypten, das war wirklich Gottes Gnadenwerk. Unsere Rettung aus der Sklaverei der Sünde. Allein Gott hat uns gerettet. Aber als Gottes Volk auf dem Weg zum Himmel brauchen wir Gottes gute Ordnungen. Wir können nicht sagen, damals in der Sklaverei, da wurden wir bedrückt, da hatten wir diese ganze obstruierte Ordnung und die Regeln und jetzt sind wir endlich frei und können machen, was wir wollen. Nein, Gott macht hier sehr deutlich, ihr braucht gerade jetzt auf diesem Weg Ordnung. Wir haben das auf der Freizeit, erfährt man das so richtig intensiv, ja, wenn man dann jeden Tag woanders ist und du musst immer jeden Tag alles ausräumen und alles wieder einräumen. Und es sieht jedes Mal aus wie Bombeneinschlag, nachdem, 5 Minuten, nachdem wir am Lager angekommen sind. Alle lassen alles fallen, alle holen alles raus und keiner hat Bock, wieder was einzuräumen. So, ja. Aber umso schwieriger wird es, weiterzureisen. Ja. Die Ordnung ist so wichtig und das will Gott hier deutlich machen. Wir brauchen die Ordnung. Wir sind ein Gnadenmittel Gottes, damit wir auf dem Weg vorankommen, damit wir die Richtung halten. Also das Passamal war ein klares Gebot Gottes. Es musste gefeiert werden. Hier Vers 13. Vers 13 ist nicht so schlimm. Geht nicht kaputt, wenn es dort unten liegt. Vers 13, da wird ja gesagt, wer es nicht macht, der ist des Todes. Also ist sehr ernst. Aber wie oft kommt es vor, dass Gebote Gottes uns in irgendein Dilemma bringen und wir können gar nicht alle Gebote halten. Da scheinen sich Gottes Gebote zu widersprechen oder selbst wenn wir es halten wollen, wir sind nicht in der Lage dazu. Ganz zu schweige davon, dass wir Sünder sind und sowieso immer was anderes wollen. Ja, aber selbst wenn wir es wollen, kriegen wir es nicht hin. So ging es hier den Leuten, ne, die halt eine Leiche irgendwie berührt hatten, beerdigen mussten. Was sollten die jetzt machen? Also das kennen wir, diese Situation im Leben, wo wir uns fragen, ja, was sollen wir jetzt machen? Die ganzen Gebote Gottes, wer soll die halten? Wie reagiert Gott? Er gibt eine Ausnahmeregelung. Also Gott sagt nicht auf der einen Seite, ja, Leute, Pech gehabt, so ist es mal in dieser Welt. Ja, ihr lebt in einer gefallenen Welt so. Ne? Aber er sagt auch nicht, naja, Leute, am Ende könnt ihr eh nicht die Gebote halten, also lasst es gleich bleiben. Jeder, wie er will. Es kommt nicht so drauf an. Und ich glaube, das ist auch die Reaktion, die wir manchmal haben. Wir sagen, okay, Pech gehabt, das ist so fatalistisch so. Oder wir sagen, naja, wir sind ja eh gerettet. Wir können die Gebote eh nicht halten, also lass es sein. Gott ist barmherzig, das reicht. Also so reagiert Gott nicht. Gott schafft eine Ausnahmeregelung und macht dadurch einige Aspekte deutlich, die auch für uns wichtig sind. Der erste Aspekt ist, eine klare Ordnung ist wichtig. Die bleibt auch wichtig, wenn man das Gebot mal nicht halten kann. Eine klare Ordnung ist wichtig. Gott will keinen Wildwuchs, so nach dem Motto, jeder macht es, wie er es für richtig hält. Ja? Gottesdienst am Sonntag, komm, das kann jeder machen, wie er will. Nein, es braucht eine klare, wie man Gottesdienst feiert, kann jeder machen, jede Gemeinde machen, wie er will. Nein, Gott gibt Ordnungen vor. Also es darf später gefeiert werden, Ausnahmeregelung, die Gnade Gottes wird deutlich, aber eben an einem bestimmten Tag und dann nach der kompletten Vorschrift, ja, Vers 11 und 12, genauso wie es vorgeschrieben wurde. Und solche Beispiele haben wir dann immer wieder durch die Bibel, wo sich scheinbar Gebote widersprechen. Gott macht deutlich, es gibt immer eine Priorität oder es gibt Ausnahmen, wenn es um das Wohl von Menschen geht. Ja, Jesus, der immer am Sabbat heilt, um diesen Punkt deutlich zu machen. Es gibt Ausnahmeregelungen, es gibt Prioritäten, aber sie zeigen uns, wie wichtig Gottes Ordnung und Gebote für unser Leben sind. Also Ausnahmen bestätigen die Regel, ja? Bestätigen die Notwendigkeit von guten Ordnungen. Und das wird dann in diesem ganzen Abschnitt deutlich, wie wichtig Ordnungen sind. Das wird im ganzen 4. Buch Mose deutlich, wie wichtig ist Ordnung. Die mit auf der Freizeit waren, die wissen das, ja. Da bricht so schnell das Chaos aus auf so einer Tour, wenn du nicht Ordnung hältst. Wo ist mein Löffel? Das ist wirklich der Vers, der am meisten gebraucht wird im Lager. Ja? Wo ist meine Tasse? Wo ist mein Schlafsack am Abend? Und so weiter. So, ne? Aber wir sind ja alle auf der Reise. Wir brauchen diese Ordnung. Selbst der Fremdling, ja, in diesem Abschnitt, selbst der Fremdling, der gar nicht aus Ägypten gerettet wurde, jetzt aber zum Volk Gottes gehören will, deshalb will er ja das Passa mitfeiern, er will sozusagen ein Teil werden, der soll das Passa feiern nach der Satzung und Vorschrift. Da können wir fragen, hey, warum? Der war doch gar nicht dabei. Noch nicht mal seine Vorfahren waren dabei. Warum so muss der jetzt alles so nach der Ordnung mitmachen? Und wir können das anwenden, wir sollen das anwenden auf uns heute. Wenn ein Mensch beginnt, Jesus nachzufolgen, dann lebt er sein Leben im Glauben nicht so, wie es ihm gefällt. Dann denkt er sich nicht irgendwie neu aus, wie er jetzt sein Christsein lebt, sondern er lebt sein Leben ab sofort nach christlichen, nach biblischen Ordnungen. Also Gottesdienst, Abendmahl, Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, diese Basics, diese Ordnung, die Gott gegeben hat, die braucht jeder Christ. Kann er sich nicht irgendwas anderes ausdenken, weil ich ja einen ganz anderen Hintergrund habe. Und etwas, was wir hier in Deutschland vor allem haben, aber was eigentlich auch in der Christenheit weltweit beachtet wird, ist noch hilfreich, und das ist das Kirchenjahr. Und das ist manchmal so umstritten, das Kirchenjahr, ne? Wir feiern sozusagen durchs ganze Jahr durch Feste, die uns an die heilsgeschichtlichen Ereignisse von Jesus und der Gemeinde erinnern. Es beginnt mit der Geburt Jesu, dann kommt Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und so weiter. Ja, das Kirchenjahr. Und da kommen dann manche und sagen, Moment, Moment, wo steht in der Bibel, dass wir Weihnachten feiern sollen? Da noch am Sonnenwendefest. Hier spinnt ja wohl, ja. Ist dort Heidentum, springt dich doch aus jedem Weihnachtsbaum schon an. So, ne? Also wie kann man denn das Kirchenjahr beachten? Wo steht das in der Bibel? Und ich möchte, ihr wisst das von mir, wieder mal eine Lanze für das Kirchenjahr brechen. Es ist eine wunderbare Sache. Die Bibel gibt uns vor, dass wir zurückblicken sollen und uns an die wichtigen heilsgeschichtlichen Ereignisse erinnern sollen. Wie wurden wir gerettet? Punkt 1. Und zweitens gibt die Bibel vor, macht es in einer guten Ordnung. Nicht irgendwie, nicht jeder für sich, nicht wann es passt. Ordnungen sind wichtig. Und so ist das Kirchenjahr entstanden. Eine gute Ordnung, die uns durch das ganze Jahr führt, sodass wir immer mal ganz konzentriert uns an ein wichtiges Ereignis der Heilsgeschichte erinnern. Das ist eine Hilfe für diesen Rückblick. Okay, also das war jetzt dieser Aspekt Ordnungen. Und er führt direkt zum zweiten Aspekt, den wir in dieser Ausnahmeregelung finden. Diese Ausnahmeregelung zeigt uns, wie wichtig es ist, Gemeinschaft zu haben. Also diese Ordnung dient vor allem dazu, dass wir Gemeinschaft haben können. Leute kommen in unsere Gemeinde, lesen, ich sage, hier, ihr müsst jetzt diese Gemeindeordnung lesen. Was? Ein ganzer Stapel, ein ganzes Buch soll ich durchlesen. Ja, warum? Ja, nicht wegen der Ordnung, dass wir einfach irgendwie Ordnung halten können, sondern um Gemeinschaft zu haben. Wenn du nicht die Ordnung hast, dass du dich Sonntagvormittag triffst, sondern jeder macht, wie er will, dann kommt es nicht so, dass wir alle zusammen Gottesdienst feiern. Das ist doch völlig logisch. Wir brauchen Ordnungen, um Gemeinschaft zu haben. Und diese Gemeinschaft ist so wichtig, weil wir miteinander auf dem Weg sind und uns helfen müssen. Weil wir miteinander in einem Kampf stehen und uns helfen müssen. Und weil wir miteinander Gottesdienst feiern sollen. Und deshalb habe ich diese Verse, die ersten 10 Verse aus Kapitel 10 noch mitgelesen. Diese silbernen Trompeten. Es ist ein Bild, das zieht sich durch die ganze Bibel. Es ist der Ruf Gottes. Gott ruft sein Volk bis zur letzten Posaune, wo dann das letzte Mal geblasen wird und dann kommt die Sammlung und dann bleiben wir immer zusammen. Gott ruft sein Volk, damit es sich versammelt, damit es zusammensteht auf dem Weg und im Kampf und im Gottesdienst. Und heute haben wir nicht mehr diese Trompeten, heute haben wir nicht mehr, wir haben noch nicht mal Glocken, ja. Leider, noch nicht, kommt noch vielleicht irgendwann. Heute ruft Gott sein Volk mit dem Evangelium. Gott ruft uns jeden Sonntag zusammen mit dem Evangelium. Das ist der Ruf Gottes. Also wir brauchen diese Gemeinschaft. Und ein dritter Aspekt wird hier in dieser Ausnahmeregelung deutlich. Das ist Gottes Gnade. Gott macht deutlich, keiner soll ausgeschlossen sein. Ich finde eine Lösung. Gott findet eine Lösung dafür, dass alle mitfeiern können. Und da geht es nicht nur um die, die halt kultisch unrein sind, sondern habt ihr das gemerkt, Gott erweitert das gleich noch. Er verallgemeinert das gleich noch. Es geht auch um die, die gerade auf einer Reise sind. Also ja, es gibt Situationen, wo es halt nicht geht, wo es nicht klappt, wo ihr krank seid, was auch immer. Aber dann ist es trotzdem, schaffe ich einen Weg, dass ihr dazukommen könnt. Keiner soll ausgeschlossen sein. Und dann, so scheinbar nebenbei, sprengt Gott jegliche Grenzen. Das ist ja wie nur so ein Vers, ja, hier. Auf einmal dann, nach dieser ganzen Ausnahmeregelung, kommt Vers 14 und dort wird auf einmal gesagt, ja, selbst die Fremdlinge sind mit eingeladen. Die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Und das führt uns jetzt zur dritten großen Lektion. Ja, wir sollen also erstens uns erinnern an Gottes Rettung, zweitens wir sollen achten auf die Ordnung in Gottes und drittens Vertrau auf Gottes Gnade. Vertrau auf Gottes Gnade. Gott will nicht, dass wir stur irgendwelche Regeln und Rituale einhalten, damit wir quasi irgendwie ans Ziel kommen. Gott will uns zu seinen Kindern machen. Gott will uns zu Gliedern seines Volkes machen, zu seiner Familie machen. Darum geht's. Warum sollte der Fremdling, der eben gar nicht aus Ägypten gerettet wurde, mit dieses Gedächtnis an die Rettung feiern? Weil es ein Zeichen dafür war, dass er jetzt mit in diese Familie hineingehört, in das Volk Gottes hineingehört. Das ist wie wenn man adoptiert wird. Du wirst adoptiert, dann hast du einen neuen Mama, einen neuen Papa. Aber der Opa und die Oma gehören ja auch mit dazu. Du bist ja in die Familie adoptiert. Und der Ur-Ur-Ur-Opa, der damals im Krieg irgendwo war, das ist dann alles deine Geschichte. Du bist adoptiert, du gehörst jetzt zu dieser Familie. Du bist ein Teil davon. So macht das Gott mit uns. Er nimmt uns hinein in seine Familie und damit wird die Familie oder die Familiengeschichte, die Geschichte des Volkes Gottes zu unserer Geschichte. Das hier ist unsere Geschichte. Und damit das wirklich funktioniert, damit wir wirklich Teil der Familie Gottes werden können, konnte Gott nicht nur irgendeine sehr, sehr, sehr weit gefasste Ausnahmeregelung geben, sondern damit das passiert, musste Gottes Sohn sich selbst entäußern. Das ist was ganz anderes. Er musste seine Herrlichkeit ablegen. Und er nahm die Gestalt eines Knechtes an, steht im Philipperbrief. Er wurde zu einem Sklaven. Zu etwas, was das Volk Israel in Ägypten war. Das waren Sklaven. Gottes Sohn kam und wurde selbst zu so einem Sklaven. Damit wir aus der Sklaverei der Sünde zu Kindern Gottes werden können, wurde Gottes einziges Kind zu einem Sklaven. Und Gott warf dann alle Sünde auf ihn. Wir lesen dann im Philipperbrief, und Jesus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Als Kind Gottes wird die Geschichte des Volkes Gottes deine Geschichte. Und als Kind Gottes wird das, was Jesus am Kreuz getan hat, zu etwas, was dir persönlich gilt. Das ist das Evangelium. Gott will, dass keiner ausgeschlossen wird. Gott nimmt uns hinein in seine Familie. Dafür ist Christus gekommen. Und Gott will nicht nur, dass keiner ausgeschlossen wird, sondern Gott will auch, dass keiner den Anschluss verliert. Und deshalb unser vierter Punkt noch, Folge Gottes Führung. Habt ihr das gelesen? Na, diese Kurzzusammenfassung und dann wird das nochmal ausführlich klar gemacht, bis es jeder verstanden hat, okay, die Wolke ist ruhig über der Stiftshütte, wir bleiben, die Wolke erhebt sich, wir gehen. Das kann so einfach sein, oder? Und so wünschen wir uns das doch auch im Leben, oder? Gott führt uns, ganz klar. Du weißt ganz genau, jetzt ist Pause, jetzt geht's weiter. Das ist so, wenn man auf einer Reise ist und du hast einen Leiter, zum Beispiel einen Freizeitleiter, dann ist es enorm hilfreich, weil der sagt, jetzt müssen alle los. Der treibt alle an. Dann sagt er, jetzt hier bleiben wir. Du musst dich selbst nicht drum kümmern, wo geht es genau lang, wie finde ich jetzt den Weg, wo kann ich heute Abend schlafen und so weiter. Also es nimmt dir sehr, sehr viel Last ab. Und das ist Gott für uns. Er ist unser Leiter, er gibt uns diese Sicherheit. Durch ihn wissen wir werden das Ziel erreichen. Wir können mit gutem Gewissen unsere Ruhezeiten einhalten und Pause machen, zum Beispiel heute ist Sonntag. Und wenn Gott sagt, jetzt geht's weiter, dann geben wir alles, dann geht's halt weiter. Der Leiter nimmt uns nicht die Anstrengung ab. Der nimmt uns nicht ab, dass wir laufen müssen, aber er nimmt uns eben diese Leitung, diese Verantwortung ab. Und das ist ein unheimlicher Trost. Und wenn wir heute eben nicht mehr diese sichtbare Wolke haben, führt uns Gott immer noch so klar wie damals mit der Wolke. Und zwar durch Jesu. Oder wir könnten es noch konkreter sagen, durch Jesu Worte. Denn wo erscheint die Wolke im Neuen Testament nochmal? Wo sehen wir die Wolke ein letztes Mal? Auf dem Berg der Verklärung. dass diese Wolke der Herrlichkeit über Jesus und Gottes Stimme erschallt aus dieser Wolke und er sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist jetzt der, der euch leitet. Mit was? Mit seinen Worten. Also wir haben diese Leitung mit dem Wort Gottes. Durch die Verkündigung, die wir hören. Durch die Verkündigung, die uns eben die von Gott eingesetzten Leiter geben. Und dann sagen wir, ja, ja, das ist schön, aber so ein leuchtender Pfeil im Himmel über der Firma, wo ich die Ausbildung machen soll oder über der Person, die ich heiraten soll oder über der Wohnung, die ich nehmen soll oder über der nächsten Portion Eissorte, die ich nehmen soll. Ja? Kinder stehen im Eisautomaten und wissen nicht, was sie nehmen sollen. Ja? Also das wäre doch so hilfreich, wenn der leuchtende Pfeil oder Gottes Worte, die ich direkt höre, für mich persönlich, wäre das nicht viel besser. Nun, damals in der Wüste, da war es auch nicht so, dass die Wolke punktgenau wie so ein Navi dich durchs Koordinatensystem geführt hat. Sondern die Wolke war 3 Tagereisen weiter vorwärts und dann musste quasi eine Delegation mit der Bundeslade vorne weggehen und immer 3 Tagereisen, um dann zu gucken, wo können wir wirklich das Lager machen. Also die Wolke war auch nicht so, kein Navi, ja. Es brauchte halt noch die Trompeten, es brauchte noch Mose und so weiter. Und deshalb möchte ich euch zwei kurze Regeln mitgeben. Merkt euch die, wie könnt ihr den Willen Gottes für euer Leben herausfinden. Die erste Regel lautet, folge Gottes geoffenbarten Willen, also der Wolke oder dem Wort Gottes, was einfach deutlich ist, ja, wo hat Gott klar seinen Willen geoffenbart, diese allgemeinen Regeln, wir finden sie in der Bibel, folge Gottes geoffenbarten Willen und dann wirst du den verborgenen Willen Gottes für dein Leben erkennen. Wenn du versuchst, Gottes Geboten gehorsam zu sein, dann wird dir Gott Stück für Stück zeigen, was er ganz konkret von dir will. Wir sagen oft, nee, ich muss es erst ganz konkret wissen, dann kann ich seinem allgemeinen Gebot gehorsam sein. Und gesagt, umgedreht wird ein Schuh draus. Ja? Glaube mir, folge mir, dann werde ich dich führen. Das ist die erste Regel. Folge Gottes geoffenbarten Willen, dann wird er dir den verborgenen Willen für dich persönlich zeigen. Und die zweite Regel ist, nimm dir zur Beratung und Ermutigung auf diesem Weg die Wolke der Zeugen in Anspruch. Denn wir haben im Neuen Testament ja noch eine Wolke. Ja? Interessanterweise, das ist die Wolke der Zeugen, unser Glaubensvorbilder. Also nimm dir reifere Christen, nimm dir Vorbilder und frage sie um Rat. Das sind die beiden Regeln, die Gott uns an die Hand gibt, um seinen Willen zu folgen und uns zu leiten. Aber es bleibt dabei, wir müssen selber laufen. Auch wenn wir eine super Leitung haben, sie nimmt uns den Weg nicht ab. Sie nimmt uns die Anstrengung nicht ab. Also erwartet nicht von Gott, dass er euch, weil er euch jetzt leitet, alle Not und Anfechtung erspart. So, ich bin ja auch, wie gesagt, mal durch die Wüste mit dem Fahrrad und das war anstrengend. Und dann kamen wir zu so einem roten Bus. Das war ein Rotelbus. Kennt ihr Rotelbusse? Das ist sozusagen kein Hotel, sondern ein Rotel, das rollt. Da ist sozusagen Abenteuerurlauber, wir wollen in die Wüste. Dann steigen die alle in diesen Bus. In dem Bus hat jeder so eine Nische, wo er schlafen kann. Jeder hat sein Bett. Vorne ist eine Tür und dort ist komplett Verpflegung und so. Und dann fährt der Bus dich durch die Wüste. Es sind Leute dabei, die schuppen den Sand und so. Und dann steigst du an bestimmten Stellen aus und guckst dich um und Abenteuer. So. Also Christsein heißt nicht im Rotel ja, durchs Leben fahren. So, Gott nimmt dich rein und jetzt mache ich den Rest. Sondern eher mit dem Fahrrad durch die Wüste oder mit dem aufblasbaren Kanu über die Ronnen. Ich sage euch, nichts ist anstrengender. Die Anstrengung bleibt. Und noch etwas. Wir stellen uns das so vor wie, das Volk Israel musste nur auf diese Wolke schauen. Und dann wusste es immer ganz genau, wann es weitergeht und wohin. Und wann Pause ist. Ja, aber die wussten nie, wann es weitergeht und in welche Richtung vorher. Das wird ja nicht gesagt. Die Wolke sprach ja nicht. Leute, 14 Tage Pause, macht's euch bequem. Nein, die blieb einfach. Stellt euch das mal vor. Du kommst am Abend an und du weißt nicht, geht's morgen früh schon weiter. Oder erst in 4 Wochen. Ja, wenn du es wüsstest, dann würdest du bei einer Nacht sagen, Leute, nur das Nötigste. Die Kinder schlafen im Auto, ja. Bei 4 Wochen, ja, da fängst du dann schon an, dir ein schönes Zelt aufzubauen und so. Das wussten die nicht. Also, was ist die Lektion? Wir müssen bereit sein für Gottes Führung, jeden Tag. Und das ständige Weiterziehen, das kann so anstrengend sein, dass wir irgendwie es schon jetzt ruhig haben wollen. Wir erleben das auf dieser Freizeit, erlebt man das immer. Jeden Tag geht es weiter. Das Lager muss komplett abgebaut werden, komplett aufgebaut werden. Da gibt es zwei Reaktionen, die der Mensch hat. Die eine ist, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt hier Lager zu bauen. Wir lassen alles liegen. Morgen geht es eh weiter. Ja? Und die andere Reaktion ist, ich muss mir versuchen, irgendwie einen Raum für mich zu schaffen, wo ich meine Sicherheit und Ruhe und meine kleine Ecke habe. Das machen die Freizeitteilnehmer dann immer im Auto. Ja? In ihrem Auto, wo sie ihren Platz haben, da richten sie sich dann häuslich ein. Und damit die Gruppe aber schön zusammenwächst, kommt der Freizeitleiter und sagt, jetzt tauschen wir alle das Auto. Und dann, nein, nicht mein letztes Refugium. Da muss ich doch bleiben. Ja, so, also da hat man so diese Spannung auf so einer Reise so intensiv, aber wir kennen das ja von unserem Leben her, diese beiden Reaktionen, ja. Wer ein Haus gebaut hat, für den wird es schwer umzuziehen. Und wenn Gott sagt, und jetzt ziehst du aber um in die nächste Stadt, weil nur dort musst du hin, weil dort ist eine Gemeinde, dort sollst du helfen, dann findest du 1000 Ausreden und Rechtfertigungen, warum du eigentlich hier bei deinem Haus bleiben musst. Du wirst noch nicht mal das Haus anführen. Geld fürs, wer Geld gespart hat fürs Alter und dann so einigermaßen weiß, das könnte reichen, für den wird es sehr schwer, von diesem Geld große Summen zu spenden, wenn Gott es will. Hat auch 1000 Ausreden. Ich habe doch mein Leben lang immer gegeben. Aber doch nicht jetzt von meinem Ersparten. Ja, also diese Reaktion, dass wir irgendwie schon in dieser Welt uns diese Ruhezone verschaffen wollen, die wir doch erst im Himmel haben. Dass wir nicht mehr bereit sind für Gottes Führung. Das andere ist natürlich auch da, dass wir in bestimmten Situationen sagen, wann geht's endlich weiter? Ich will hier nicht bleiben. Ja? Ich komme nicht damit zurecht, dass die Wolke immer noch hier steht. Zum Beispiel bin ich Single und kann es nicht erwarten, endlich jemanden zu haben. Oder ich bin arbeitslos und warum kann ich nichts tun? Oder die Gemeinde ist so klein und instabil und viele Probleme. Und Herr, warum machst du nichts? Ja? Es gibt Situationen, wo wir sagen, ich will weiter. Und Gott sagt, nein, wer bleibt jetzt noch dort? Also sie hatten diese eindeutige Führung, aber sie wussten nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Und die Lektion für uns ist es eben, dort wo Gott sagt, dort bleibst du, dort halte deine gute Ordnung, baue dein Lager auf, aber bleib immer bereit, dass Gott dich weiterführt. Auf der Freizeit hatten wir eine Situation, wo wir ziemlich lang gepaddelt sind, am Tag vorher auch schon, wir sind ja ständig gekentert, ja, also es war wirklich anstrengend und dann wusste ich, dort ist dieser Campingplatz, den kannte ich vom letzten Mal schon, der war schon so idyllisch und schön und dort gibt es was zu trinken so und das wird gut dort. Und wir kamen dorthin und den Campingplatz gab es nicht mehr. So, es war ganz klar, die Wolke zieht weiter. Nein! Und dann hieß das 7 Kilometer weiter paddeln, was auf der Ronn, wo du dann oftmals das Wasser fast steht und wir hatten schlechte Boote teilweise, also die waren nicht, die gleiteten nicht so. Das war richtig anstrengend und dann sind wir 7 Kilometer gepaddelt und dann zum nächsten Campingplatz, der war auch nicht mehr da. So, dann wurde es so, Herr! Und auf dem Rückweg war es dann andersrum. Wir wollten mit dem Auto zielstrebig möglichst schnell nach Dresden kommen. Aber für einige blieb die Wolke in Bratislava stehen. Ja, da waren wir auch erstmal schockiert, das Auto ist kaputt, warum das jetzt? Ja? Aber es war richtig toll in der Stadt, also es hatte alles seinen Sinn, damit Krampuses entlastet sind. Es war wirklich toll. Ja, aber so ist es manchmal. Manchmal fällt es uns echt schwer zu warten und manchmal fällt es uns echt schwer loszugehen. Aber wo auch immer du dich da findest, was dir schwerer fällt, zu warten oder zu starten, egal was du brauchst, Gott vertrauen. Du kannst diese Reise nicht machen ohne Gott vertrauen. Das Losgehen geht nicht ohne Gott vertrauen, das Warten geht nicht ohne Gott vertrauen. Und ich denke, das, was Gott durch diesen Text auch machen will, er will uns zeigen, ihr könnt mir vertrauen. Durch diesen Text sehen wir haben allen Grund, Gott zu vertrauen. Er will, dass wir die Richtung halten und er will, dass wir das Ziel erreichen. Wir können ihm vertrauen. Deshalb erstens, erinnere dich an die Rettung Gottes. Schau darauf, dass er dich allein gerettet hat und wofür er dich gerettet hat. Nutze diese Erinnerungsmöglichkeiten wie das Abendmahl. Zweitens, halte dich an Gottes gute Ordnungen. Gott gibt uns die Ordnungen zum Segen. Ordnung ist das halbe Leben. Ja, so ist es. Und drittens, vertraue auf Gottes Gnade. Diese Ordnungen sind hilfreich, aber am Ende geht es darum, dass Gott dich zum Glied seiner Familie macht. Und das macht er durch Christus. Und deshalb viertens, vertraue Gottes Führung. Auch wenn es dir manchmal sehr schwer fällt zu warten oder eben einfach zu starten. Amen.